Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sind, weil bei uns gibt es im Intranet freitags immer eine Kolumne und die heißt das Schlusswort zum Freitag. Und dabei werden auch so ganz kleine Alltagssituationen immer in einem ganz kurzen Anreißer beschrieben. Zum Beispiel sind wir drauf gestoßen und mussten sehr lachen über ihre Kolumne, die sie da geschrieben hat, wenn man im Fahrstuhl steht, zwei andere fremde Personen mit einem zusammen im Fahrstuhl stehen und dann fährt man bei uns im Haus der Presse bis in den 11. Stock hoch, ist die Zeit relativ lang. Was macht man da? Schweigt man sich da an oder führt man da Smalltalk? Und sie hat diese Geschichte halt ganz hübsch verpackt und da mussten wir sehr lachen und haben einfach mal gedacht, wir fragen sie jetzt mal, ob sie Lust hat, sich vorstellen könnte, noch mehr Geschichten zu schreiben und ob sie ein Buch machen könnte draus. Und wir haben da offene Türen eingerannt, weil die Grit Bloss seit ihrem 6. Lebensjahr, seitdem sie überhaupt schreiben kann, schon alles aufkritzelt, alles aufschreibt und uns quasi direkt am nächsten Tag in Riesenpacken von Geschichten auf den Tisch gelegt hat, wo wir einfach nur noch auswählen konnten. Und das ist ihr Erstlingswerk. Also schreiben tut sie schon ganz lang, aber es ist noch nie ein Buch draus entstanden und ist das ist sozusagen ihr Baby und da war sie ganz, ganz glücklich, dass das dann in Buchform endlich erschienen ist und bei dem ganzen Fundus, den sie noch hat, wird es wahrscheinlich auch irgendwann Band 2 geben. Ich würde jetzt einfach mal starten mit einer Geschichte, die mir heute wiederum auch widerfahren ist, zwar nicht in ganz so schlimmer Form, aber wenn man dieses Buch liest, stellt man ständig fest, dass die Situationen einem ständig selber über den Weg laufen. Es gibt zum Beispiel diese eine Geschichte, die ich durchlese, passiert einem, wenn man halt von Dresden heute Morgen mit dem Auto auf der Autobahn nach Leipzig fährt und dann ständig im Rückspiegel einer schon fast im Kofferraum sitzt und dann noch böse guckt dabei. Und damit fange ich mal an. Das heißt, mit Bulldogge auf Tuchfühlung. Meine Schuld, schießt es mir durch den Kopf. Ich hatte ja die Wahl. Wie ich jetzt allerdings feststellte, hatte ich mit feinem Gespür todesmutig die falsche getroffen. Die für mich möglichen Konsequenzen kann ich in diesem Moment noch nicht ganz abschätzen. Sie pendeln zwischen schwerer Körperverletzung mit Krankenhausaufenthalt und noch mal irgendwie davongekommen. Was um alles in der Welt hat mich geritten, an einem Freitagnachmittag in die Innenstadt zu fahren. Mein eigenes Erschöpfungsniveau kumuliert aus 5 Arbeitstagen und 2 langen Kneipenabenden hat das Maximum sowieso schon so gut wie erreicht. Und auch bei meinen Mitmenschen hinter Autoscheiben und auf Fußwegen entdecke ich dunkle Ringe und herabhängende Mundwinkel, die die Woche hinterlassen hat. Lange Gesichter allenthalben. Zu allem Überfluss regnet es seit Tagen am Stück. Heute nun hat sich der Starkregen zugunsten eines leichten, dafür aber umso penetranteren Nieselregens vorerst zurückgezogen. Laut Wettervorhersage aber würde er morgen mit neuer Kraft angreifen. Und genau darin besteht das Problem. Und eben dieses Problem führt mich hierher, auf den Kampfplatzstraße, mitten im Stadtzentrum. Wir wollen am Wochenende Boot fahren. Wir schreiben September, einen äußerst verregneten September. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er als regenreichster September seit Beginn der Wetteraufzeichnung in die Geschichte eingehen wird. Wie ich sie liebe, solche Art von Extremen, denen dann auch noch der Einzug in die meteorologische Annalen gewährt wird. Oh toll, richtig verregnet, schön gemacht. Wie ein ungezogenes Kind, das, nachdem es ein anderes stundenlang tyrannisiert hatte, ein Lob bekam, weil es von den am Boden Liegenden doch noch abließ. Wir fahren also Boot. Nein, es ist kein Paddelboot, wie meine Freundin zwischenzeitlich vermutete. Immerhin hat unser Boot ein Dach und wohl auch eine Heizung, hoffe ich jedenfalls. Doch ein Hausboot wie das unsere legt sich nicht von allein an, kommt nicht wie von Zauberhand durch Schleusen und sucht sich erst recht nicht eigenständig einen sicheren Liegeplatz. Bei all diesen Manövern sind Handgriffe von Menschen vonnöten. Menschen in wind- und wasserdichter Kleidung, die sich nicht anstellen wie 14-jährige Internatsschülerinnen, sondern einfach mal tun, was eben getan werden muss. Ob als Outdoor-Kleidung wahlweise mein Strickmantel oder eine Softshell-Jacke taugen? Immerhin hatte insbesondere der Strickmantel schon des Öfteren für wohlwollende Aufmerksamkeit gesorgt. Die Antwort kann ich mir ohne Umstände selbst geben. Nein. Obwohl, Aufmerksamkeit würde ich damit sicher auf mich lenken. Nicht wenige würden sich wohl mit offenem Mund fragen, wer da im tropfnassen Strick am Heck stand und versuchte, die Leine über den Poller zu werfen, ohne dabei einen Starkregen im Yachthafen zu verursachen. Ich habe noch rund 18 Stunden bis zur Abreise. Einkaufen lässt sich allerdings nur noch innerhalb der nächsten 3 Stunden. Am Samstagmorgen würde es einfach zu spät sein. Wie ich es hasse, in ein Abhängigkeitsverhältnis von meiner heimischen Fußgängerzone und ihren schätzungsweise 432 Geschäften zu geraten. Aber der Biomarkt bei mir um die Ecke oder der Teeladen meines Vertrauens konnten mir hier bei aller Liebe und Treue nicht weiterhelfen. Also Innenstadt. Wie sie tausende andere um diese Tageszeit auch anpeilen. Nicht wenige von ihnen sind in beneidenswerter Outdoor-Kleidung unterwegs. Ich dagegen bin noch nicht einmal am Geschäft meiner Wünsche angelangt. Stattdessen stehe ich im dicken Stau auf dem Weg in die Innenstadt. Wäre ich doch vorhin nur links abgebogen, dann könnte ich das Lenkrad auf geradeaus gestellt, längs zwischen Elbhängen zu meiner Linken und hübschen Villen zu meiner Rechten auf dem Weg nach Hause sein. Zwischenzeitlich würde ich Jogger, Hundebesitzer oder junge Mütter auf ihrem Weg vom heimischen Herd zu den regennassen Elbwiesen über die viel befahrene Uferstraße lassen. Doch ich bin nicht abgebogen, jedenfalls nicht links. Auf meine Route springt die Ampel irgendwo am Horizont zum x-ten Mal auf grün. Aber es dreht sich immer noch kein Rad. Als es kurz darauf plötzlich doch ein paar Meter vorangeht, bin ich regelrecht überrascht. Ich hatte zwischenzeitlich fast vergessen, warum ich eigentlich hier rumstehe. Ich rolle langsam nach vorn. Bleibe stehen, denn ich habe mein Ziel erreicht. Nicht die Innenstadt, sondern die Stoßstange meines Vordermanns. Ohne Tuchfühlung, versteht sich. Es hupt hinter mir. Es ist diese Art von Hupen, die dir deutlich zu verstehen gibt, du hast einen Fehler gemacht. Einen fast nicht wiedergutzumachenden. Aber ich gebe dir eine Chance. Eine letzte Chance. Also nutze sie. Verdammt nochmal, ich schaue in den Rückspiegel. Ein Renault, älteren Baujahrs. Grau. Bislang hatte ich Renault-Fahrer als ältere Herren mit Fahrzeugen geputzt bis unter die Außenspiegel und meist entspannten Abstand zum Vordermann erlebt. Dieser Fahrer jedoch drückt den Altersdurchschnitt deutlich. Haare hat er eigentlich auch nicht mehr viel mehr als der durchschnittliche Renault-Besitzer. Ich sehe ihn gestikulieren, ahne, was er meint. Er möchte rechts an mir vorbei. Um die weiter vorn liegende Rechtsabbiegerspur inklusive grünem Pfeil zu erhaschen. Er hat mein vollstes Verständnis. Nur ich trenne ihn vom Ziel seiner Sehnsucht, genauer gesagt mein Auto. Ich schaue nach vorn, willens ihm zu helfen. Aber da steht immer noch die Stoßstange samt Auto. Nun, da ist wohl doch noch ein Moment Geduld gefragt. Kann ja nicht ewig dauern. Damit ist für mich das Thema erledigt. Nicht für meinen Hintermann. Erneutes Hupen. Lang anhaltend. Ich spüre mein Herz schlagen. Lautes Hupen. Lang anhaltend. Und mir geltend verursacht mir gern einmal schnelles Herzklopfen. Ich fühle mich schuldig, klein und komplett zurückgeblieben. Dass man jemanden wie mich überhaupt ans Steuer ließ, unfassbar. Aber ich kann nichts für meinen Freund im grauen Renault tun. Es sei denn, ich schöbe mit einem kräftigen Tritt aufs Gaspedal den vor mir stehenden Kleinwagen aus dem Weg. Klingt für mich wenig verheißungsvoll. Alternativ könnte der zurückgebliebene Renault rechts auf den Fußweg ausweichen. Dazu müsste er allerdings die Bordsteinkante in der Höhe einer Parkbank überwinden. Will er wohl nicht. Hat wohl Mitleid mit seinen Felgen. Mit mir allerdings nicht. Ich sehe, wie sich seine Fahrertür öffnet. Nicht dein Ernst, denke ich. Was für einen Film habe ich mir denn hier eingelegt? Rembo? Dann doch lieber Strickmantel an Bord. Pfeil auf den Starkregen im Yachthafen. Aber Flucht fällt leider aus. Ich stehe zwischen 2 Stoßstangen. Der Typ, Marke Bulldogge, nähert sich meinem Auto. Einen Moment lang frage ich mich, warum müssen eigentlich immer alle Klischees gleichzeitig auftauchen? Denn der Typ sieht nicht nur aus wie eine Bulldogge, er ist für mich im sichtbaren Bereich außerdem übersät mit Tattoos. Die Auswahl der Motive lässt darauf schließen, dass er eine andere Art von Humor bevorzugt als ich. Ich wage gar nicht auf seine Hände zu schauen. Möglicherweise hängt dort der Schlagring schon bereit zum Grüßen. Schön, das sieht nach einem vielversprechenden Freitagnachmittag aus. Bulldogge tobt derweil zwischen der hinteren Stoßstange meines Vordermanns und meiner Fahrertür hin und her und zeigt mir rumbestießen gleich, dass da gut und gern noch 2 Zentimeter Platz sind. Und vielleicht sind es die Wiederholung seiner Schritte, die mich plötzlich auf Kinomodus umschalten lassen. Ich sitze in meinem Auto und schaue fasziniert auf die Szene vor mir. Sehe, wie sich die Adern am Bulldoggenhals hervorarbeiten, sehe seine Wut und Fassungslosigkeit angesichts dieser geballten weiblichen Unfähigkeit, ein Fahrzeug bis auf Tuchfühlung an eine Stoßstange zu führen. Dabei wischt er sich immer wieder hin und her mit der zum Glück schlagringfreien Hand vor der Stirn hin und her. Mein Herz klopft, aber ich habe keine Angst. Es bewegt mich vielmehr wie im Kino die bange Frage: Kriegt der Held, was er will? Mein Kleinhirn trommelt und plärrt. Bring dich in Sicherheit. Dieser Typ macht auch vor Frauen nicht Halt. Aber ich kann nicht, will auch nicht. Eine kurze Sequenz lang habe ich das Bild vor Augen, wie er meine Fahrertür öffnet und zuschlägt. Ich frage mich, wie sich das anfühlt. Erinnere mich, darüber mal gelesen zu haben. Damals hatte ich das fast sichere Gefühl, der Autor der Geschichte hatte mit dieser Art von Begegnung seine Erfahrung. Zu authentisch klangen seine Sätze. Mein Herz schüttelt das Horrorbild kurz durch, wie im Morgenkreis einer evangelischen Grundschule. Solche Bilder wollen wir hier nicht sehen. Gewalt ist schließlich keine Lösung. Das würde in meinem Actionfilm noch fehlen. Ich, die Scheibe meiner Fahrertür herunterfahrend, rufe Bulldogge zu. Gewalt ist keine Lösung. Ich bin mir 100% sicher, das würde den Rest seiner guten Kinderstube im nahegelegenen Gully versenken. Dann würde er seine Hand heben. Und dann würde ich irgendwann auch ganz authentisch beschreiben können, wie es war, wenn Männerhand auf Frauengesicht traf. Allerdings erst, nachdem ich die 4-monatige Reha-Maßnahme erfolgreich absolviert hätte. Die Ampel vorn springt auf grün. Die Autos machen das, was sie seit Ewigkeiten nicht getan haben. Sie rollen nach vorn. Ich folge. Bulldogge hat Not, rechtzeitig in seinen mausgrauen Renault zu springen. Er gibt Gas. Ich kann seine immer noch geballte Wut fast körperlich spüren. Am liebsten würde er mir den Außenspiegel abfahren. Aber das würde auch zu Kollateralschäden an seinem Auto führen. Außerdem wusste er wohl, er würde mich damit nicht wirklich treffen. Mein gut in die Jahre gekommener Golf zeigt bereits deutliche Grausspuren anderer Gefechte. Hageleinschläge, zu enge Einfahrten, zu wenig Waschanlagen. Was interessiert mich da ein Außenspiegel mit Tiefgang? Also tut Bulldogge, was er am besten kann. Er hupt. Soll er. Klingt ein bisschen wie ein letzter Gruß. Am liebsten würde ich ihm hinterherrufen: Versuch's mal mit Atmen, das entspannt. Als Bulldogge an mir vorbei ist, horche ich einen Moment in mich hinein. Mein Herz klopft immer noch. Und ich weiß, ich habe keine Lust mehr auf Innenstadt. Der Kontakt eben hat mir gereicht. Und überhaupt, die Bedeutung und vor allem der Besitz von Wetterjacken wird in der Regel völlig überschätzt. Vielleicht konnte ich auch auf das Mitgefühl meiner mitreisenden Bootsfreunde hoffen. Und für den Notfall könnte ich die Wetterjacke meines Sohnes im Gepäck haben. Schön, wenn man mit seinen Kindern nicht nur auf Augenhöhe war, sondern eine Zeit lang auch die Kleidergröße teilte. Und endlich weiß ich, hätte ich vor Fahrtantritt nur einen Moment über das wirkliche Ziel meiner Wünsche nachgedacht, ich würde längst auf dem gemütlichen, heimischen Sofa sitzen. Das Gute an Kurzgeschichten ist, dass Sie die Geschichte immer bis zum Ende hören. Wenn ich jetzt irgendein Buch gelesen hätte, dann hätten Sie quasi die ganze Zeit überlegt, wie könnte es denn wohl weitergehen? Von daher kann ich Sie direkt noch, weil noch keiner ein Schild hochhält, mit einer zweiten Geschichte beglücken. Und das ist eine Situation, die direkt auch jeder kennt. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Supermarkt, 3 Kassen, eine hat geöffnet, die eine Schlange an der einen Kasse wird immer länger. Man ist schon am Verzweifeln, wenn man in dieser langen Kasse steht und plötzlich macht eine zweite Kasse auf. Was passiert dann mit den Leuten in der Schlange? Kann man tatsächlich drüber eine Geschichte schreiben, wie das unsere Grit Bloss gemacht hat? Würde ich Ihnen jetzt einfach mal vorlesen. Neue Kasse bitte, heißt die Geschichte. 200 Gramm Haselnusskerne, gemahlen. Mist, wie hatte ich diesen Teil des Rezepts nur überlesen können? Es ist Freitagabend, schon wieder. Die erste Geschichte spielte auch Freitagabend, also wahrscheinlich hat sie da immer ihre besten Ideen für Geschichten. Morgen ist Feiertag. Ich will backen, heute. Aber ohne gemahlene Haselnusskerne machen meine geplanten Haselnusstaler irgendwie wenig Sinn. Auf der Suche nach Ersatzstoffen durchwühle ich meinen Küchenschrank. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was ich zu finden hoffe. Wogegen ließen sich denn Haselnusskerne austauschen? Kurkuma? Karibische Rohrzucker? Haferflocken? Alles da, aber wohl kaum eine Alternative. In 2 Stunden schließen sich die Türen des Edeka-Marktes bei mir um die Ecke. Und zwar für 48 Stunden. Am Stück. Und mit ihnen auch sämtliche Supermärkte der Stadt. Das kommt für viele einer angekündigten Hungersnot gleich. Mir nicht. Noch beim Mittagessen hatte ich gegenüber meinen Kollegen vollmundig verkündet, ich hätte längst alle Vorräte fürs Feiertagswochenende beisammen. Und überhaupt wäre es nur eine Frage der guten Planung. Zum Einkauf am Abend vor einem Feiertag würden mich keine 10 Pferde in einen Supermarkt bringen. Nun gut, Pferde nicht. 200 Gramm Haselnusskerne irgendwie schon. Es hilft kein Jammern, ich muss noch mal los. Draußen begrüßt mich nasskalter Herbstregen. Die Automatik meines Schirms bleibt bereits im Ansatz stecken. Hat schlichtweg nicht damit gerechnet, jetzt noch mal raus zu müssen. Schließlich bin ich weder Hundebesitzerin noch Spätverkaufsjunkie. Wütend schmeiße ich den halb entfalteten und trotzdem nass gewordenen Schirm auf den Rücksitz meines Autos und starte den Motor. Immerhin, der ist auf meiner Seite und springt an. Auf dem Edeka-Parkplatz ergattere ich nach nur 4 Runden eine freie Lücke. Auf dem neben mir gelegenen Mutter-Kind-Parkplatz springt ein dynamischer Jungmanager ohne Kind, dafür mit einer Tube Gel im Haar, aus seinem tiefer gelegten Kleinwagen, schaut kurz durch mich durch und öffnet mit einem kampfbereiten Blick gen Himmel seinen 4x4 Meter großen Stockschirm. Dann läuft er gelassen in Richtung der Glastüren. Die Waschbecken bis Badewannen großen Pfützen umschifft er vorsichtig, um seine hellbraunen Lederslipper nicht nass zu machen. Ich trotte hinter ihm her. Meine Haare sind eh nass, meine Frisur nur noch im Ansatz erkennbar. Der junge Mann hätte mir einen Platz unter seinem Schirm anbieten können. Wir hätten nicht einmal miteinander reden müssen, bei so viel Freifläche rund um den Stock. Er hat ihn mir nicht angeboten. Wahrscheinlich bin ich mit meinem Alter bereits unter seine Sichtbarkeitsschranke gerutscht. Einkaufswagen sind auch nicht in Sicht. Nun gut, die 200 Gramm Packung Haselnüsse würde ich wohl gut in einer Hand halten können. Ich nehme den Wagen durch die Obst- und Gemüseabteilung, lasse das Bioregal rechts liegen und biege direkt in den Gang mit den Backzutaten. Ich liebe Edeka. Nicht nur, weil Edeka Lebensmittel liebt. Vor allem liebe ich diesen Laden, weil ich weiß, wo alles steht. Wecken Sie mich um 3 Uhr morgens und ich sage Ihnen, wo der Thunfisch zu finden ist. War zu leicht? Kandiszucker, Feuchttücher, süße Sahne? Alles, wirklich, alles kein Problem. Und so stehe ich 30 Sekunden nach Betreten des Marktes vor den Tüten mit Kernen und Nüssen aller Art. Mandeln, Kokos, Erdnuss und Haselnüsse? Aus Erfahrung kauere ich mich vor den untersten Regalboden und siehe da, Haselnüsse, gemahlen. 2 Päckchen liegen noch im Fach. Wie schön. Auch wenn ich beim Preis kurz stutze und überlege, ob neuerdings der Kilopreis ausgewiesen wird. Nein, im Gegenteil. Die Tüte hat nur 100 Gramm Inhalt, kostet aber doppelt so viel. Hektisch greife ich mir beide Packungen. Das ist jetzt auch schon egal. Fehlt noch. Und jemand schnappt mir den Goldstaub vor der Nase weg. Aus der Traum vom Haselnusstaler. Glücklich mit den beiden neuen, teuren Tüten im Arm begebe ich mich in Richtung Kasse. Leider kommt mein Schwung schon an der nächsten Ecke zum Erliegen. Denn hier ist Kasse, genauer gesagt die Schlange auf dem Weg zur Kasse. Müde, aber immerhin durchschnittlich gelaunte Gesichter, soweit das Auge reicht. Unauffällig versuchen die Damen und Herren mit einem Blick in die gefüllten Einkaufswagen der anderen zu eruieren. Was bitteschön treibt dich denn ausgerechnet um diese Zeit zum Einkaufen? Bei mir sucht man den Wagen vergeblich. Das macht mich noch eine Spur verdächtiger. Haselnusskerne um diese Zeit. Also wirklich, Weihnachten ist doch in knapp erst 8 Wochen. Ich widerstehe der Versuchung, dem einen oder anderen erklärend zuzurufen, dass ich heute noch backen will. Haselnusstaler. Von 6 Kassen sind 4 offen. Vor mir steht eine ältere Dame. Sie schaut sich zu mir um, betrachtet meine 2 Tüten, dann wieder mich. Ich kann in ihrem Gesicht lesen, wie es in ihr arbeitet. Vorlassen? Nein. Oder? Abrupt dreht sie mir erneut den Rücken zu, damit ihr soziales Gewissen Ruhe gibt. Ich denke an mein Rezept. Wenn ich jetzt noch was vergessen habe, würde ich den ganzen Backwahnsinn zum Teufel jagen und die Tüte mit den Fertigkeksen hervorkramen. Aber ich bin guter Dinge. Allerdings sinkt das Energiefeld samt durchschnittlicher Laune um mich herum mehr und mehr ins Minus. Seit Minuten rutscht es keinen Millimeter voran. Langsam macht sich Gereiztheit breit. Doch dann ertönt der befreiende Ruf durch den Markt. Bitte Kasse besetzen! Treue Edeka-Kunden wissen, jetzt dauert es nicht mehr lange. Und die engesgleiche Fachkraft erscheint am Horizont. Als stilles Erkennungszeichen trägt sie eine Kassette mit Wechselgeld unter dem Arm. Und tatsächlich, am anderen Ende des Marktes, zwischen den Regalen mit Tütentoastbrot und Pumpernickel, erspähe ich sie. Bilde ich mir das nur ein? Oder geht ein Raunen durch die Wartenden? Man kann das Adrenalin förmlich riechen, das sich durch die Reihen drückt. Welche Kasse würde sie ansteuern? Links außen? Rechts innen? Was klingt wie auf einem Fußballplatz, hat enorme einkaufsstrategische Bedeutung. Links außen heißt für mich, keine Chance, viel zu weit weg, um einen der vordersten Plätze am Laufband zu ergattern. Ganz anders dagegen rechts innen. Allerdings gibt es hier die geballte Front aus Männern verschiedensten Altersgruppen auszuschalten. Den graumelierten Herrn schräg neben mir, die beiden Bubis rechts hinter mir und den Opa rechts vorn. Der hat die beste Position, ist allerdings an den Rollator gefesselt. Ob das zu seinem Vorteil ist, würde sich noch zeigen. Auf Mitgefühl musste er Freitagabend nicht setzen. Das zieht wochentags am ehesten kurz vor Mittag, außer montags. Da hat Mitgefühl gern mal Sendepause. Bislang schiebt Opa seine Kampfmaschine verbissen vor sich her und der jungen Mutter vor ihm schon 2-mal in die Hacken. Das immerhin scheint ihm eine fast diebische Freude zu bereiten, so wie er verschmitzt in sich hineingrinst. Die junge Mutter hatte schon beim ersten Angriff kaum reagiert. Viel zu sehr ist sie damit befasst, ihre blonde 2-Jährige vom Süßwarenregal abzulenken. Ihr persönliches Horrorszenario heißt heute, mein Kind will Schokolade und ich erlaube es nicht. Und 400 Edeka-Kunden schauen zu. Da ist ein Rollator an der Achillesferse doch ein Kinderspiel. Die Kassiererin biegt nach links außen. Ich bin aus dem Rennen. Das ist einerseits schade, vielleicht hätte ich so eine gute Viertelstunde eher zu Hause sein können. Andererseits bin ich froh und wenn ich ehrlich in mich hineinhorche, habe ich heute keine Lust auf Drängeln. So richte ich mich an Schlangenposition 10 gemütlich ein und beobachte, wer statt meiner das Rennen macht. Beim Kampf um die vorderen Plätze scheinen alle Mittel erlaubt. Rollator-Opa scheidet als Erster aus. Von einer nahezu gleichaltrigen Rentnerin mit granatrotem Haar eiskalt zur Seite gestoßen, schwankt der alte Herr eine Sekunde hin und her. Es ist, als überlege sein Körper, ob er sich in die Auswahl an Klimmstängeln am hinteren Teil des Kassenbandes stürzen möchte oder nicht. Dem Himmel sei Dank, er stürzt nicht. Opa gewinnt das Gleichgewicht zurück, schüttelt sich kurz und schiebt sich dann entschlossen zu Kasse 3 zurück. Eine echte Kämpfernatur. Links außen geht der Kampf derweil mit unverminderter Härte weiter. Noch sind die Positionen 2 und 3 und 4 zu vergeben. Der graumelierte Kollege neben mir hat seine gute Kinderstube scheinbar mal kurz im Kaugummisortiment geparkt und rammt ohne Rücksicht auf Hacken, Füße und Beine voran. Erschrocken geben einige Mitbewerber auf, um sich vor der möglicherweise drastischen Konsequenz in Sicherheit zu bringen. Offene Wunden braucht wenige Stunden vorm Wochenende mit Feiertag keiner. Platz 3 machen die beiden Bubis. Obwohl von rechts kommend und daher alles andere als in Pole Position, ergattern sie sich doch noch einen Platz auf dem Podest. Bei den generationsübergreifenden Vorbildern irgendwie kein Wunder. Die weiteren Platzierungen verpasse ich. Denn plötzlich geht es in meiner Schlange mit fast atemberaubendem Tempo voran. Es ist, als hätte sich ein Knoten gelöst. Keine 5 Minuten später bin ich draußen. Als ich zu meinem Auto komme, begrüßt mich das müde Röhren eines Motors auf dem Mutter-Kind-Parkplatz. Der Kleinwagen von Mr. Gehl will wohl nicht anspringen. Ich setze mich in meinen 8 Jahre alten Golf. Starte den Motor. Als ich das vertraute Schnurren höre, streichle ich sanft über das Lenkrad. Ich blicke nicht in den Kleinwagen, als ich losfahre. Ich habe 2 Tüten Haselnusskerne, gemahlen. Dazu weder Schrammen noch andere Blessuren, nicht mal ein beflecktes soziales Gewissen und einen laufenden Motor. Was wollte ich mehr? Also es ist wirklich erstaunlich, über welche Geschichten man so Geschichten schreiben kann. Da ich jetzt nur noch 5 Minuten habe, würde ich sagen, die nächsten Geschichten lesen Sie alle selber in diesem wunderbaren Buch, weil die nächste Geschichte, die ich gelesen hätte, hätte von Montag gehandelt, und da wir alle schön jetzt ins Wochenende, noch so im Wochenendegefühl sind, will ich Sie nie an den Montag erinnern, aber wir schicken unsere Autorin Grit Ploss viele Grüße und gute Besserung, dass sie bald wieder da ist, und sie hat gesagt, wenn sie dann sich fertig geärgert hat, dass sie heute nie da sein kann, kommt daraus vielleicht auch wieder eine neue Geschichte, dass sie halt leider diesen Buchmesseauftritt verpasst hat. Also vielen Dank, dass Sie da waren, und noch viel Spaß auf der Messe.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.